Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch an diesem Mittwoch wollen wir wieder über ein Buch reden. Diesmal, so viel kann ich schon mal verraten, kein juristisches Buch. Nein, Spaß beiseite. Aber wie immer freue ich mich, dass ich das Buch nicht alleine besprechen muss, sondern hier meinen juristischen Kollegen an meiner virtuellen Seite begrüßen darf mit den allseits bekannten Worten. Hallo Michael, wie geht es dir?
Gut, danke. Dir hoffentlich auch. Mir geht's auch deswegen gut, weil ich einen relativ entspannten Arbeitstag bzw. Arbeitsviertelstunde jetzt vor mir habe, weil ich zu dem Buch genau gar nichts sagen kann. Du hast es ausgesucht, du hast es auch vorliegen. Ich habe es noch nicht. Ich lasse mich aber gerne mal überraschen und kann nur so viel dazu sagen. Du hast, glaube ich, ein Rezensionsexemplar davon bekommen oder hast du es selber gekauft?
Nee,
hast du
ein Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen.
Genau, gab natürlich keine Einflussnahme. Von wem auch immer. Und wir werfen mal einen Blick rein. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, geht es heute um Technik, aber nicht nur um Technik, sondern um IT-Projekte.
Genau. Und dann schalten wir hier mal auf meinen Bildschirm um und dann stelle ich erstmal so die technischen Daten des Buches vor und dann erzähle ich, warum ich das Buch ausgewählt habe und was wir in diesem Buch finden und warum ich glaube, dass es für viele Leute ein sehr spannendes Buch ist. Das Buch heißt DevOps, wie IT-Projekte mit einem modernen Toolset und der richtigen Kultur gelingen. Das ist der Untertitel. Jetzt kommt ehrlich gesagt das Schwerste. Ich bin mir ganz sicher, dass ich den Namen falsch ausspreche. Ich gebe mir aber ganz, ganz große Mühe damit. Und zwar Sujevan Viyakumaran ist der alleinige Autor dieses Buches, also kein Herausgeber, sondern ist der Buchautor. Das Buch ist schon ein bisschen älter. Das Buch ist aus dem Jahre 2024, ist aber, wie ich persönlich finde, immer noch aktuell. Und es ist auch ein IT-Buch, welches eher so ein bisschen über Konzepte redet. Das Buch selber ist im Rheinwerk Verlag erschienen. Das Buch hat 459 Seiten. Und wie beim Rheinwerk Verlag eigentlich oder fast immer, mit ganz, 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 ganz wenigen Ausnahmen, ist es bei diesem Buch so, dass man das Buch in gedruckter Version für 39,90 Euro kaufen kann, als E-Book für 39,90 Euro kaufen kann. Und das, was ich immer empfehle, werft einfach noch 5 Euro mehr in den Topf, nämlich für 44,90 Euro bekommt man das Buch per Post zugeschickt und quasi sofort als E-Book zur Verfügung gestellt, als Download zur Verfügung gestellt. Damit hat man in dem Fall jetzt für gut 45 Euro das Beste aus zwei Welten, gedrucktes Buch und elektronisches Buch. Auch das sage ich immer bei den Büchern vom Rheinwerk Verlag. Das setzt allerdings voraus, dass man das Buch auf der Webseite des Verlages kauft. Man kann es also nicht im lokalen Buchhandel als Bundle kaufen. Diese Option steht einem nur auf der Webseite des Verlages zur Verfügung. Jetzt mal erstmal, wer vielleicht nicht so sehr in der IT-Bubble ist, aber ehrlich gesagt auch viele Leute, die in der IT-Bubble sind, können vielleicht mit dem Begriff DevOps gar nicht so viel anfangen.
Ich melde mich direkt freiwillig.
Meldest dich direkt freiwillig.
Ich wäre in der Buchhandlung an dem Titel vorbeigegangen. Ich kann es natürlich irgendwie herleiten, ne? Vielleicht was mit Development, was mit Operations vielleicht, IT-Projekte. Ich kann es mir ungefähr einordnen, aber so genau weiß ich nicht, was dahinter steckt.
Aber du hast die beiden Begriffe jetzt schon perfekt hergeleitet, ne? DevOps ist so ein Kofferwort aus Development and Operations, dass wir diese beiden Dinge zusammenbringen. Und man kann es sich vielleicht vorstellen, wenn man jetzt ein größeres Unternehmen hat, dann gibt es auf der einen Seite die Entwicklungsabteilung, die jetzt die Webanwendung, ich mag jetzt nicht Webseite nennen, sondern Webapplikation, Webanwendung entwickelt. Die entwickeln, 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 entwickeln. Und dann gibt es die operative Seite, diejenigen, die dafür sorgen, dass die Webseite läuft, denen, also böse formuliert, die Development-Abteilung einfach den Code über den Zaun wirft und sagt, sorgt dafür, dass das Ganze läuft. Was in dem Kofferwort DevOps noch fehlt, meistens gibt es dazwischen noch eine dritte Abteilung, nämlich die Abteilung, die für das Testing zuständig ist, also die Development-Abteilung testet eine Web-Applikation. Dann gibt es eine Test-Umgebung, wo das Ganze dann in einer live-ähnlichen Situation getestet wird. Und dann gibt es die operative Abteilung, die dann dafür sorgt, dass das wirklich läuft.
Das heißt, eigentlich müsste es DevTops heißen.
Ja, genau.
Wenn man das T noch mit reinnimmt, fände ich auch schön. Ja, aber macht ja Sinn, klar. Ne? Dann ansonsten haben wir ja keine Instanz dazwischen, die mal kurz überprüft, ob das, was da entwickelt wurde, auch in der Praxis wirklich funktioniert.
Genau, im größeren Stile funktioniert. Und ja. Man ahnt es schon, jede dieser, also natürlich auch die Development-Abteilung, testet natürlich selber das, was sie gemacht hat. Aber wie das immer so ist, wenn man etwas selber testet, dann, ich habe da gerade eine Funktion gemacht, dann guckt man da nur so halbherzig vielleicht drauf. Man hat auch einen gewissen Zeitdruck. Dann gibt es die Testabteilung, die also quasi versuchen, wirklich herauszufinden, wo irgendwo Dinge kaputt sein könnten, wo etwas nicht funktionieren könnte. Und dann gibt es die operative Abteilung, die dann dafür sorgt, dass das Ganze wirklich funktioniert, beziehungsweise nicht wirklich funktioniert, sondern dass es auch im großen Stile skaliert. Und man ahnt es schon, wenn wir jetzt hier von einer großen Web-Applikation sprechen, dann haben wir da eine ganze Reihe von Problemen in diesem Dreiklang der Bereiche. Die Development-Leute haben meistens gar nicht so eine große Möglichkeit, etwas zu testen. Selbst die Testabteilung kann meistens gar nicht so sehr testen. Und erst im operativen Umfeld merkt man dann, ob die Applikation wirklich funktioniert, wenn auch die bösen Kunden die Applikation benutzen. Oder wenn 100.000 Leute gleichzeitig die Applikation benutzen. Weil das ist in der Tat in der Development-Abteilung quasi so gut wie gar nicht zu testen. Und selbst in der Testabteilung kann man das häufig nur sehr, sehr schwer überblicken, welche Herausforderungen denn jetzt obliegen, wenn man etwas im großen Stile testet. Man ahnt es schon an der Art und Weise, wie ich jetzt allein irgendwie 3-4 Minuten lang gebraucht habe, das Thema zu erklären. Da ist eine gewisse Komplexität drin in diesem Thema. Und jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage, was hat denn das jetzt alles mit Datenschutz zu tun, mit IT-Security zu tun? Weil das ist ja etwas, wo wir hier eigentlich drüber reden. Aber zum Beispiel, wenn es um das Thema Datenschutz geht, haben wir in der Tat ein massives Problem, wenn man dieses Grundkonstrukt nicht so richtig verstanden hat. Weil wie sollen denn die Developer etwas testen, nur mit Daten, die gar nicht der Realität entsprechen, mit Daten, die sie sich vielleicht selber ausgedacht haben, aber gar nichts mit den echten Daten zu tun haben. Und die Testabteilung natürlich wiederum genau das gleiche Problem. In der Development-Abteilung, da muss es allerdings funktionieren und die haben natürlich Zugriff auf die echten Daten, also auf die Kundendaten und so weiter und so fort. Also allein da haben wir schon ein nicht unerhebliches Thema, wenn es um den Datenschutz geht, wer darf denn jetzt auf welche echten Daten zugreifen? Wer darf vielleicht damit auch mal herumexperimentieren? Wer darf Dinge mal manipulieren? Das ist alles gar nicht so trivial. Wenn wir dann über Dinge wie künstliche Intelligenz reden, haben wir natürlich wieder das gleiche Problem. Wir müssen ja quasi Algorithmen entwickeln, aber die Development-Abteilung soll vielleicht gar nicht auf die Echtdaten zugreifen dürfen. Vielleicht ist die Development-Abteilung sogar outgesourced, die ist gar nicht im eigenen Unternehmen drin, sondern man hat das an eine Fremdfirma delegiert, weil die Kompetenz hat. Die sollen also jetzt etwas entwickeln, was dann später aber mit Daten, mit lebenden Daten, wenn man so will, dann auf einmal funktionieren muss. Das ist alles gar nicht so trivial, wie sich das auf den ersten Blick anhört. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch ausgewählt habe. Wir schauen gleich noch ins Inhaltsverzeichnis rein, weil ich das Gefühl habe, wenn ich da draußen unterwegs bin und auch Beratung mache, dass viele Leute gar nicht um die Komplexität moderner Softwareentwicklung, also die Nöten und die Probleme von moderner Softwareentwicklung verstanden haben. Und ich glaube, in unserer Zielgruppe, also Datenschützer, Digitalisierungsspezialisten, Leute, die sich mit KI beschäftigen, herrscht häufig so ein bisschen der Blick, naja, da gibt es eine Entwicklungsabteilung, die entwickeln was und dann wird es halt live geschaltet. dass das allerdings bei modernen und komplexen Softwareprojekten viel, viel komplexer im wahrsten Sinne des Wortes ist, das ist vielen gar nicht bewusst. Und dafür glaube ich oder bin ich der Meinung, gibt es kein Buch im Moment auf dem Markt, welches das Prinzip so gut und so fundamental erklärt, wie dieses Werk, wie eigentlich moderne Softwareentwicklung auf so einer Metaebene funktioniert. Also gar nicht mal so sehr, wie man jetzt in Python etwas schreibt und ob das die geeignete Programmiersprache ist oder das die bessere Programmiersprache ist, sondern auf so einer Metaebene. Der Buchautor hat in den ersten zwei Kapiteln etwas sehr Schönes gesagt, was mich selber auch nochmal zum Nachdenken gebracht hat, ist nämlich die Frage, viele Unternehmen da draußen sollten sich mal ernsthaft hinterfragen, was eigentlich heutzutage des Pudels Kerns ist, wenn man so will. Und er hat das mal an einem Beispiel einer Bank gebracht. Er hat aber keinen Namen von einer Bank genannt, aber wenn wir beispielsweise eine moderne sogenannte Direktbank haben, die also keine Filiale mehr hat, sondern wo alles im Internet passiert, ist das eigentlich noch eine Bank vom Kernverständnis her oder ist das eigentlich ein Softwareunternehmen, die ein Softwareprodukt zur Verfügung stellt und am Ende wird auch ein bisschen Geld hin und her gebucht? Also sich selber mal die Frage zu stellen, was macht eigentlich noch unser Kerngeschäft aus? Möglicherweise verkaufen wir gewisse Dinge, aber unser Kerngeschäft ist eigentlich vielleicht etwas anderes. Ich weiß nicht, wie das Selbstverständnis ist, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das Selbstverständnis eines Unternehmens wie Amazons beispielsweise gar nicht mal so sehr ist, dass wir ein Handelsunternehmen sind, sondern dass wir eigentlich ein Unternehmen sind, welche eine Logistik-Software-Dienstleistung zur Verfügung stellt, bei der am Ende eben Kunden reinkommen und am Ende wird das Produkt ausgeliefert. Aber eigentlich sind wir ein Softwarehaus. Und das wird hier im Rahmen dieses Buches mal an einer Beispielfirma durchdekliniert, schick gekleidet, man ahnt schon, ein Internet-Online-Shop. Und auch dort ist dann die Frage, ist das jetzt eigentlich noch ein Online-Shop oder ist das eigentlich ein Softwareunternehmen, welches ein eigenes Online-Shopping-Produkt quasi ständig betreuen muss? Und das Ganze wird jetzt hier ein Themenprojekt nach dem anderen quasi durchdekliniert. Ne? Was ist DevOps überhaupt? Damit geht das Ganze los. DevOps Lifecycle. Dann wird hier mal so das Beispielprojekt vorgestellt. Dann gehen wir über so eine Projektmanagement- und Planungsebene. Dann gibt es eine Kollaborationsebene. Wie wird eigentlich heutzutage mit großen Mengen von Code umgegangen? Stichwort GitHub oder Git. Wie wird mit Code-Reviews umgegangen? Wie ist so der Continuous-Integration-Prozess? Also es wird etwas, meinetwegen in der Ops-Abteilung stellt man fest, oh, in dieser Web-Applikation ist ein Fehler drin, den müssen wir fixen. Wir sind aber quasi schon dabei, eine neue Funktion zu implementieren. Was ist denn jetzt wichtiger, die neue Funktion zu implementieren oder den Fehler zu fixen? Machen das unterschiedliche Abteilungen? Wie sorgen wir dafür, dass der Quellcode, mit dem ich entwickle wieder was Neues und ich mache einen Bugfixing, dass das quasi dann nachher wieder in einer Code-Ebene landet. Wie sorge ich dafür, dass dann auch schnell Fixes durchgeführt werden? Wie wird die Qualität sichergestellt? Continuous Delivery and Deployment, das sind hier so diese Stichworte. Und das findet man hier auf diesen knapp 400 Seiten wirklich sehr, sehr gut erläutert. Und nochmal, um das ganz klar zu sagen, wenn wir jetzt hier so den Datenschutzbeauftragten von einem kleinen Unternehmen haben, ist das Buch wahrscheinlich völlig irrelevant. Aber wenn wir so einen Digitalisierungsleute haben, Datenschutzleute haben in größeren Unternehmensstrukturen, geradezu schon Konzernstrukturen, dann ist das wirklich sehr, sehr sinnvoll, das Ganze hier einmal zu verstehen, wie eigentlich moderne Softwareentwicklung auf so einer Metaebene funktioniert um das Ganze hier abarbeiten zu können und dann die entsprechenden Abteilungen auch vernünftig begleiten zu können. Gut. Jetzt rede ich gefühlt seit 10 Minuten oder 15 Minuten ohne Punkt und Komma. Ja. Nur als kleiner Hinweis, wenn jetzt hier jemand auf dem Bildschirm sieht, Dora-Metriken, da ist jetzt nicht das Dora mit gemeint, was man in der Bankenwelt kennt oder in der Finanzwelt kennt.
Also nicht der Digital Operational Resilience Act.
Ja.
Genau. Okay. So. Ich habe aber, während du da so ein bisschen durchgeblättert hast, das ein oder andere Interessante gelesen. Zum einen das KISS-Prinzip, keep it simple and stupid, das war mir auch vorher ein Begriff, das ist sehr schön. Und was ich gelesen habe, SBOM. Also die im Grunde das Inhaltsverzeichnis der Softwareanteile, das ich erstelle bei der Softwareentwicklung, um zu wissen, welche Bibliothek habe ich woher und was nutze ich da gerade. Das ist natürlich eine Frage des Programmierens, also welche Bibliotheken habe ich schon, welche brauche ich noch. Und das ist natürlich auch eine Frage der Regulatorik, also sprich, und des IT-Lizenzmanagements, also welche Lizenzen darf ich unter welcher Bedingung überhaupt verwenden und so weiter. Jetzt denke ich bei dieser Thematik nicht nur daran, dass ja diese Software oder diese IT-Projekte, um die es hier geht, ja auch ein bisschen getestet werden müssen, man dazu in der Regel auch personenbezogene Daten braucht, sondern ich denke auch daran, dass wir im Datenschutz ja die Vorgaben haben, Privacy by Design und by Default. Also wie kriege ich den Datenschutz primär schon bauseits mit in ein IT-Projekt rein? Wie kriege ich das so geregelt, dass wir die Voreinstellungen möglichst datenschutzkonform haben? Ich denke noch auch an die Vorgaben vom Cyber Resilience Act, also dass ich da einen Update-Mechanismus hinterpacken muss, dass ich überhaupt mit Cyber Security mir Gedanken machen muss, auch quasi schon bauseits in IT-Projekten mit bei der Entwicklung. In ganz bestimmten Bereichen denke ich, wenn ich das Thema SBOM sehe, auch an NIS 2, an die Vorgaben in bestimmten Kritisbereichen etc. Also mir stellen sich ganz, ganz viele juristische Fragen. Meine Frage an dich ist jetzt, wird dazu was gesagt im Buch? Weil ich habe irgendwo was von Compliance gelesen, aber so richtig umfangreich ist das, glaube ich, nicht, oder?
Nein, also es geht nicht um die juristische Ebene bei diesem Buch. Ne? Also das ist nicht der Fokus. Kann sein, dass da irgendwo hier mal da drei Sätze dazu gefallen sind oder da drei Sätze dazu gefallen sind. Das ist nicht im Fokus dieses Buches. Es geht wirklich darum, also das wäre auch meine Empfehlung, es so zu lesen, um zu verstehen, wie funktioniert eigentlich moderne Softwareentwicklung auf einer Metaebene, wenn es da primär dann dabei, also nicht nur, aber wenn es primär darum geht, Web-Applikationen zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja nun mittlerweile ein Großteil der Themen, die jetzt in vielen Unternehmen anliegen, also Web-Applikationen den Kunden oder den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.
Okay, verstehe ich. Ich glaube aber, dass Teil des der modernen IT-Projekte und des IT-Projektsmanagements auch die Compliance-Fragen sein müssen. Das kann man, glaube ich, nicht ausblenden, weil sonst baue ich nachher was technisch und die Compliance-Abteilung haut es mir nachher um die Ohren, weil es die Anforderungen vom CAA oder von der DSGVO nicht umsetzt. Ich glaube, dass das schon Bestandteil sein sollte. Das sind meine 3 Cents dazu. Ich kann aber verstehen, wenn man in dem Buch sagt, ich konzentriere mich jetzt auf die Technik und auf das Management und den Ablauf von IT-Projekten, das ist schon genug und das Rechtliche klammern wir jetzt mal so ein bisschen aus. In der Praxis gehört das aber natürlich dazu.
Natürlich gehört das in der Praxis dazu, nur wenn ich jetzt quasi als Projektmanager da drauf gehe, dann ist es im Grunde genommen nichts anderes als ein Step da drin. Ne? Also ja, dann gut, ist halt diese juristische Überprüfung, also ein wichtiger, manch einer würde vielleicht sogar sagen, der wichtigste Schritt, ich würde das nicht unterschreiben, aber ein wichtiger Schritt im Rahmen dieses Anforderungsprofils, im Rahmen des Erstellen eines Lastenheftes, hat aber mit dem DevOps-Thema jetzt erstmal an der Stelle nichts zu tun, nämlich die Frage, wie eigentlich diese Abteilungen untereinander, miteinander kommunizieren, um dafür zu sorgen, dass das Ganze läuft, dass diese unterschiedlichen Abteilungen sich verstehen und wie der Informationsfluss in diesen Abteilungen ist.
Aber man ist natürlich bei IT-Projekten gut beraten, die Compliance-Fragen nicht ganz zum Schluss zu klären.
Ja, absolut, absolut.
Ne? Aber es da ist sind wir uns, glaube ich, einig. Genau, aber da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das möglichst früh mit an den Anfang gehört, zumal auch die DSGVO uns ja eben Privacy by Design und by Default vorgibt. Deswegen und auch die Tatsache, dass wir eben jetzt auch noch mit dem Cyber Resilience Act und so weiter Spezialregelungen bekommen, die man dann bei bestimmten Projekten einfach mit berücksichtigen sollte. Und zwar aus meiner Sicht möglichst früh, weil sonst fängst du irgendwann wieder von vorne an. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn ich das Buch so richtig verstehe, und ist schon der Untertitel, der hier gewählt wurde, schon wirklich Programm, dass wir nämlich dann IT-Projekte und den Ablauf von IT-Projekten mal verstehen und dahinter blicken, was da so eigentlich abläuft. Insofern glaube ich, ist auch die Zielgruppe vielleicht der ein oder andere Jurist, der IT-Projekte begleitet und berät. Entweder in-house oder als externer Berater, den glaube ich, den sehe ich schon auch in dieser Zielgruppe für dieses Buch.
Genau, das ist sicherlich nicht die Zielgruppe des Autors gewesen. Er hat das sicherlich nicht mit diesem Blick geschrieben. Aber ich würde es diesen Leuten eben sehr ans Herz legen, weil sie sehr, sehr viel aus für ihre beraterische Praxis genau daraus ableiten können, wenn sie wissen, wie derartige Teams arbeiten, wenn sie wissen, wie derartige Teams funktionieren oder vielleicht auch in einer idealen Welt funktionieren. In der Praxis natürlich immer ein bisschen anders, aber in einer idealen Welt funktionieren. Bedeutet aber auch, wenn man jetzt irgendwie als Berater unterwegs ist für Rechtsangelegenheiten, für Datenschutz, für KI-Projekte, man muss dieses Buch nicht von der ersten bis zur 459. Seite durchgelesen haben. Man kann ganz häufig auch Bereiche überspringen. Man bekommt allein dadurch, dass man quasi immer so die Kapitelanfänge liest, ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, was denn so die Herausforderungen sind, wie diese Herausforderungen dann im Detail der ITler löst und ob er, wo er sich auf GitHub einloggt und so. Das ist dann in der beratenden Praxis gar nicht mehr so wichtig. Aber dass er einfach mal um die Sorgen und Nöte von großen IT-Projekten Verständnis dafür geweckt wird.
Ich habe ja eben mal in die Leseprobe reingeschaut und das, was ich so gerade quer gelesen habe, das las ich eigentlich ganz fluffig. Also es ist jetzt keine sperrige Schreibe oder so, sondern es machte den Eindruck, als käme man da ganz gut rein.
Genau, kann man sehr gut weglesen. Wie gesagt, insbesondere, wenn man sich immer auf die Anfang der Kapitel konzentriert und da im Grunde genommen sein Nektar rauszieht. Gut. Damit haben wir dieses Buch dann mal uns angeschaut und hier besprochen. Von mir, für all diejenigen, die sich noch nie mit dem Thema der Webentwicklung auf so einer Metaebene beschäftigt haben, wie so etwas dann wirklich auch in die Praxis umgesetzt wird, eine ganz klare Leseempfehlung. Mit dem Preis kann man sicherlich auch sagen, alles gut, da kann man gut mit leben. Und dann bedanken wir uns bei euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.